Mental Health, geistige Gesundheit. Ich weiß, dass es kein Thema ist, das euch sofort die Lautsprechstöpsel in die Ohren treibt, um diesen Podcast in euch aufzusaugen. Aber es ist wichtig, auch im Zusammenhang mit Gaming, und ich sage euch warum. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sind jährlich 27,8% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland von psychischen Erkrankungen betroffen. Das sind 17,8 Millionen Menschen, aber nur ein knappes Fünftel davon suchen professionelle Hilfe. Denn es ist immer noch so, dass psychische Erkrankungen oft nicht ernst genommen werden. Da heißt es dann, leg dich mal hin, trink einen warmen Tee, dann geht's dir schon wieder besser. Und ich bin der letzte Mensch, der dagegen wäre, sich mit einem Earl Grey aufs Sofa zu fläzen und die alten Next Generation DVDs anzuschauen, aber das ersetzt bei einer psychischen Erkrankung keine ärztliche Behandlung. Dieser Umgang liegt auch daran, dass psychische Erkrankungen für uns sowas sind wie Gothic 4. Darüber reden wir nicht gerne, das gibt's überhaupt nicht. Dabei sind psychische Erkrankungen eigentlich eher Gothic 3. Mit den richtigen Patches, also einer Behandlung, kann man sie in den Griff kriegen. Und damit man sie in den Griff kriegen kann, muss man drüber reden. Nun wird diese Situation zwar ganz langsam besser, in Zeiten von Pandemie und Krieg wird es aber gleichzeitig noch wichtiger, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu wecken. Und dazu können auch Spiele beitragen. Deshalb veranstaltet GamePro gerade eine Themenwoche zum Mental Health und Gaming. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich mit Ray, der Chefredakteurin der GamePro. Hallo.
Hallo.
Ebenfalls mit dabei ist Julina Behring. Sie ist Psychologin, macht Sport, psychologische Coachings, podcastet bei Behind the Screens und schreibt als freie Autorin unter anderem für GamePro. Herzlich willkommen.
Hallo.
Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort vom Partner dieser Folge. Diese Special-Folge unseres Podcasts und die Mental Health-Themenwoche auf GamePro.de werden euch präsentiert vom Xbox Game Pass. Microsoft engagiert sich sehr viel im Bereich Diversität, Inklusion und Awareness, also Aufmerksamkeit für Themen wie geistige Gesundheit. Und das spiegelt sich auch im Angebot des Xbox Game Pass wider. Spiele wie Hellblade: Senua's Sacrifice oder Psychonauts 2 helfen dabei, geistige Erkrankungen besser zu verstehen. Und Spiele wie Sea of Thieves oder Townscraper helfen euch runterzukommen und euch zu entspannen. Darüber hinaus gibt es im Game Pass alle Spiele der Xbox Game Studios direkt am Release-Tag sowie hunderte weitere Titel im Abo. Den Game Pass gibt es für Konsole, für PC oder für alle, die beide Plattformen haben, als Ultimate-Version mit beiden Abos kombiniert. Im ersten Monat könnt ihr den Game Pass ausprobieren für nur einen Euro. Einen Link direkt zum Game Pass findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Lasst uns über geistige Gesundheit und Gaming sprechen. Und da möchte ich eine Warnung vorwegschicken. Wir sprechen über psychische Erkrankungen, über Traumata und über ihre möglichen Folgen bis hin zum Suizid. Falls das für euch problematisch sein könnte, dann ist das vielleicht nicht die richtige Episode für euch. Und wenn ihr selbst eine psychische Erkrankung bei euch vermutet, euch aber nicht direkt in die Psychotherapie traut, dann könnt ihr euch auch an eure Hausärztin oder an euren Hausarzt wenden. Die vermitteln euch weiter. Außerdem findet ihr in den Shownotes einen Link zur Deutschen Depressionshilfe, wo ihr weitere Anlaufstellen findet. Die Themenwoche Mental Health auf GamePro. Ray, woher kam die Idee dazu?
Also die kam aus zwei Richtungen. Einmal, weil das ein Thema ist, das mich persönlich auch betrifft, schon seit vielen Jahren und mich umtreibt und ich mich immer wieder damit beschäftigt habe, wie die Darstellung von Mental Health in Spielen aussieht, aber halt auch, wie Spiele im Bereich Mental Health helfen können. Und einfach, weil die letzten zwei Jahre sehr anstrengend für viele Menschen waren. Ich glaube, du hast es ja schon gemeint, wir haben eine Pandemie, es herrscht Krieg in der Ukraine. Und die letzten Jahre sind, glaube ich, für viele sehr, sehr anstrengend gewesen. Und wir haben auf der GamePro einfach überlegt, was können wir machen, um das ein bisschen, um vielleicht Leuten zu helfen, um das Thema in den Mittelpunkt zu rücken, um zu zeigen, wie Spiele helfen können. Also weniger dieser Fokus auf, wie ist die Darstellung, die negative Darstellung, sondern wirklich einfach so dieses Thema, wo wird es gut gezeigt? Welche Spiele können euch helfen oder welche Spiele können euch helfen, Mental Health-Themen besser zu verstehen, wenn zum Beispiel jemand in eurem Freundes- und Bekanntenkreis oder der Familie betroffen ist. Das war quasi so eine Kombination aus diesen beiden Themen, die mich dazu gebracht haben, dieses Thema bei uns voranzutreiben, dann mit dem Team drüber zu sprechen und dass wir dann halt letztendlich gesagt haben, okay, lass mal eine Themenwoche dazu machen.
Jetzt gibt es ja viele Spiele, die Mental Health und psychische Erkrankungen direkt thematisieren und auch bebildern. Aber eins möchte ich noch kurz ansprechen, was auch dich persönlich betrifft. Du hast nämlich gesagt, dass Call of Duty Warzone dir geholfen hat, die Pandemie zu überstehen.
Ja.
Call of Duty Warzone, wie das?
Das ist eine längere Geschichte, glaube ich. Also es hat wirklich angefangen eben im März 2020, als man plötzlich im ersten Lockdown war. Und ja, viele Leute, mich eingeschlossen, haben Animal Crossing gespielt, um mit der Situation besser klarzukommen und halt mit dieser Isolation, die da an vielen Punkten einherging. Was mir aber wirklich am allermeisten mitgeholfen hat, war Call of Duty Warzone, das auch ungefähr, glaube ich, in diesem Zeitraum veröffentlicht wurde. Und einfach so ein Treffpunkt wurde für meine Freunde und mich. Wir hatten auf der PlayStation so eine Gruppe aufgemacht, wo alle möglichen Leute, die so halbwegs Interesse daran hatten oder einfach Zeit verbringen wollten, ja, eingeladen wurden. Und irgendwer hat einfach immer abends einen Call gestartet, hat Call of Duty Warzone gestartet und dann ging's los. Also es war einfach wie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen möchte, wie so ein Open Call oder einfach ein gemütliches Beisammensein. Man muss auch dazu sagen, wir haben die meiste Zeit Plunder gespielt. Plunder ist quasi, dass man einfach nur Geld sammelt und dass es da halt weniger ums Töten geht, anders als jetzt zum Beispiel bei, wenn du den klassischen Battle Royale anguckst. Es war einfach so ein, ja, letztendlich so ein, man verbringt Zeit miteinander, man ist nicht alleine, man plaudert und plundert halt nebenbei. Das hat bei mir auch sowas losgetreten, also einfach so dieses, es war ein allabendliches Ritual, statt sich irgendwie mit Freunden zu treffen, einfach wirklich in die Warzone zu kommen und da Zeit zu verbringen und sich halt auch einfach ein Stück weniger allein zu fühlen. Ich glaube, das war ein ganz großes Thema, weil auch bei einem Animal Crossing, das hat auch mit dazu beigetragen, aber dieses einfach, man ist halt zusammen in so einer Welt und plaudert und sammelt halt da irgendwie so ein bisschen Geld ein, kämpft mal gegen Leute. Das war sehr cool und vor allem auch, weil die Gruppe ist irgendwann so groß geworden, dass Leute einfach reingekommen sind. Manchmal gab es zwei verschiedene Partys, die irgendwie gerade einzeln gespielt haben. Manchmal haben alle zusammen gespielt und manchmal sind Leute einfach nur reingekommen, um irgendwie Zeit zu verbringen. Das war quasi für mich so der Startschuss für Open Calls auf Konsolen. Einfach um zu sagen, ich spiele gerade zwar was, aber ich habe eigentlich mehr Lust auf Gesellschaft als auf irgendein Spiel.
Das finde ich sehr schön, plaudern und plundern, weil es diesen sozialen Aspekt natürlich auch sehr betont. Und das widerspricht ja vielleicht schon einem Vorurteil, das man in dem Bereich manchmal hat, auch gerade wenn man sich nicht viel mit Gaming beschäftigt, nämlich mit Gaming flüchtest du doch nur aus der Realität. Ne? Also wenn du ein reales Problem hast, wie auch immer es sein mag, dann machst du, also gibst du dich diesem Eskapismus hin, dich in ein Spiel zu retten, wo es dieses Problem einfach nicht gibt, also keine Pandemie in Warzone. Jonina, was ist da dran, weil man das ja oft auch hört, wenn irgendwie über Gaming diskutiert wird im Fernsehen, gibt es das auch, diese Flucht in Spiele, um realen Problemen zu entkommen, und ist es problematisch?
Ja, natürlich, also Eskapismus ist schon auch ein Thema. Es muss nicht immer schlecht sein, sage ich jetzt mal. Gerade wie Ray das beschrieben hat, dass man eben auch sich einfach anderen Kontexten, anderen Erfahrungen aussetzen kann. Man kann auch irgendwie die Erfahrung machen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit anderen Themen. Es gibt Dinge oder Themen, wo wir als Individuum sehr wenig Einfluss drauf haben, wo wir sehr wenig Kontrolle drauf haben. Und dann kann es auch irgendwie manchmal sinnvoll sein zu sagen, ja gut, ich beschäftige mich jetzt nicht damit weiter, sondern versuche mich irgendwie vielleicht mit was abzulenken, was mir irgendwie Spaß macht. Gefährlich ist es dann so ein bisschen, wenn man, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, reale Probleme damit so ein bisschen verdrängt, die man durchaus auch lösen könnte. Oder wo man sagt, okay, versuche über das Videospielen quasi mit dem Problem umzugehen. Also Videospiele können schon so eine Emotionsregulationsstrategie sein. Das schon, aber es sollte jedenfalls nicht die einzige Strategie sein. Und das ist halt, da steckt der Teufel so ein bisschen im Detail, dass man so ein bisschen guckt, okay, manchmal tut es gut, sich einfach einen Abend freizunehmen, was zu zocken und sich abzulenken von vielleicht einem frustigen Tag an der Arbeit. Dann ist es total positiv. Aber wenn man vielleicht irgendwie, ja, man hat irgendwie eine Depression und kommt irgendwie nicht viel raus und ja, müsste vielleicht eigentlich die ein oder anderen Sachen machen, müsste vielleicht irgendwie, weiß nicht, einkaufen gehen, wieder wie so ein bisschen Aktivität aufbauen, dann kann es auch eine gewisse Vermeidungsstrategie mehr oder weniger sein. Zu sagen, okay, gut, das ist, ja.
Das erinnert mich an die Diskussion, die wir auch über Videospielabhängigkeit hatten, wo ja auch nicht der ausschlaggebende Punkt ist, ich spiele viel, ne, weil das machen wir alle mal, wenn irgendwie ein neuer Stellaris-DLC rauskommt, dann hänge ich da auch 30 Stunden drin oder sowas, sondern dieses auch Wegschieben von einerseits Echtwelt, Verantwortungen und Verabredungen für das Spiel. Also, dass ich sage, ja, irgendwie, ich will mich heute gar nicht mit Freunden treffen. Vielleicht erfinde ich noch eine Lüge, um das nicht machen zu müssen und stattdessen spielen zu können. Das sind dann immer schon so Warnzeichen, insbesondere bei Kindern. League of Legends war da auch ein viel zitiertes Spiel, wo man gesehen hat, dass Jugendliche aktiv irgendwelche Ausreden sich einfallen lassen, um sich nicht mit der Schule und Freunden beschäftigen zu müssen, sondern dann League of Legends spielen zu können. Und da wiederum ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne groß noch Freude dran zu haben, sondern es entwickelt sich zu so einem, naja, ich muss es halt spielen, aber ich spiele es nicht mehr aus Spaß und aus Vergnügen. Und das ist für euch, auch wenn ihr zuhört, eines der Warnsignale, auf die ihr achten solltet, wenn ihr beim Spielen einfach gar keine Freude mehr habt. Es sei denn, es ist irgendwie eines dieser neuen NFT-Buy-to-Play-to-Earn-Sachen, die nichts mehr mit Freude zu tun haben in Zukunft. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Erfahrungen auch? Weil ich habe so ein bisschen, ich kann das selber erzählen, weil ich habe so ein bisschen selbst diese Erfahrung gemacht in meinem Leben in einer Zeit, als ich eine sehr schwere Zeit hatte, einfach in der Schule, in meinem Privatleben. Es gab Mobbing, es gab irgendwie wenig Freundschaft und wenig, was mir so Halt gegeben hat. Und ich habe damals, also heute kann ich da irgendwie zurückgucken und mich selber ein bisschen über mich wundern, ich habe damals sehr viel Minesweeper gespielt. Das hatte ich auch schon bei einem anderen Podcast erzählt, mich einfach hingesetzt, nachmittags, um den irgendwie, weiß nicht, um den Kopf frei zu kriegen oder vielleicht auch ein bisschen Kontrolle zu haben bei Minesweeper, weil das ist ja sehr klar, was da passiert, ne? Da ist eine 5, dann sind da 5 Minen drumrum und ich kann drauf reagieren und mir dann mein Klickmuster irgendwie aneignen, um sie zu finden. Und das hat mir dann einfach geholfen, auch mit dieser Zeit klarzukommen und diese Zeit irgendwie zu überbrücken. Hat aber natürlich nicht den sozialen Aspekt gehabt, den Ray hatte in Call of Duty Warzone. Multiplayer Minesweeper. Okay, vielleicht eine gute Idee.
Ja, ich kenne es tatsächlich von mir auch. Nach heutigen Kriterien und wenn man so zurückblickend betrachtet, würde ich sagen, ich glaube, ich war eine Zeit lang nach World of Warcraft süchtig. Ich habe, als ich so 12, 13 war und als es rauskam, habe ich mich einfach mega drin verloren. Ich fand es einfach so gut. Ich wollte, das Einzige, was ich noch machen wollte, wenn ich nach der Schule nach Hause kam, war, dieses Spiel zu spielen, diese gigantisch große Welt abzutauchen und da zu leben. Und es gab für mich in der Situation, ich kann gar nicht genau so richtig sagen, warum. Ich glaube, ich habe mich vielleicht auch einfach ein bisschen allein gefühlt. Also meine Mutter hat irgendwie viel gearbeitet. Ich hatte aber auch eigentlich Freunde. Schule war eigentlich auch kein Problem. Das war eigentlich alles okay. Aber trotzdem, vielleicht habe ich mich irgendwie so ein bisschen allein gefühlt und habe dann irgendwie angefangen, da zu spielen. Es war ja auch einfach für die Zeit ein krasses Game, so diese Open World und so. Ich habe irgendwann angefangen, also ich weiß noch genau, meine Oma hatte mir eine Kreuzfahrt geschenkt mit der AIDA. Und ich wollte nicht auf diese Kreuzfahrt, weil ich wollte lieber weiter World of Warcraft spielen. Und als ich mit meiner Mutter einmal in Urlaub gefahren bin, habe ich auf der Fahrt zum Flughafen habe ich angefangen zu weinen, weil ich lieber quasi zu Hause weiter World of Warcraft spielen wollte. Und da dachte ich so, oh mein Gott, was ist los? So, ne? Also es war, ich kann im Nachhinein auch sagen, okay, es war so ein bisschen dieses Gefühl, ich verpasse dann was, also dieses Fear of Missing Out so ein bisschen und aber auch so, okay, ich verliere die Kontakte, die Freunde, die ich da irgendwie habe oder verliere den Kontakt dazu zu denen. Da hat es irgendwie auch so diesen Charakter von, ja, okay, es ersetzt hat für mich so eine Bindung ersetzt. Wenn man sich davon halt abhängig macht, dann ist es ein bisschen schwierig. Mhm.
Ein Spiel, Ray, das würde ich nur kurz ansprechen, weil es, ich glaube, kein Multiplayer-Spiel ist, oder? Was du auch erwähnt hattest, auch als hilfreich in dem Fall, war FTL, Faster Than Light. Ne? Ja. Für alle, die es nicht kennen, dieses Spiel, wo man ein Raumschiff kommandiert und darin eine kleine Pixel-Crew, die dieses Raumschiff halt fliegt und dann so Raumschlachten bestreitet. Und es ist ein Roguelike, also wo man auch immer wieder, wenn man stirbt, von vorne anfängt und das dann wieder ja, neu halt aufbaut. Wie hat dir das geholfen?
Ich denke da schon sehr, sehr viele Jahre drüber nach, muss ich dazu sagen, weil wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich gerade in der depressiven Phase bin, dann kann ich nicht gut mit Spielen umgehen, die viele Emotionen haben. Also das ist zum Beispiel, ich bin ja großer Singleplayer-Fan, ich spiele sehr, sehr gern Rollenspiele, aber das sind Spiele, die ich halt als emotional sehr anstrengend empfinde. Alles, was irgendwie mit Story zu tun hat. Und wenn es Phasen gibt, in denen es mir wirklich nicht gut geht, dann neige ich dazu, in Anführungszeichen emotionslose Spiele zu spielen. Also ich bin dann vor allem sehr, sehr viel im Survival-Genre unterwegs und alles, was mir so in Anführungszeichen richtig hart auf die Fresse gibt. Und davon ist FTL 1. Und ich bin noch nicht hundertprozentig dahinter gekommen, warum es Spiele sind, die einfach sehr, sehr gemein zu mir sind, warum gerade die mir helfen können. Aber im Fall von FTL, das hat wirklich als es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, in einer der schlechtesten Phasen meines Lebens, sehr weitergeholfen, einfach weil es so eine, ich weiß gar nicht, was mich dazu gebracht hat, damals dieses Spiel anzumachen. Es war halt eins von diesen Spielen, wo ein Freund von mir immer gesagt hat, das ist das beste Spiel der Welt, das musst du unbedingt spielen. Und es war halt jenseits von allem, was ich normalerweise spielen würde. Also ich glaube, das war halt gerade so ein Anreiz, weil ich auch immer merke, dass wenn es mir nicht gut geht, dann verliere ich auch einfach die Liebe und die Freude an Spielen, die mir normalerweise sehr viel bedeuten. Und das ist dann halt immer so ein richtiges Warnsignal für mich, wenn ich anfange, Spiele, die ich halt sonst immer abgöttisch liebe, einfach wenn mir die egal werden, dann gehen bei mir immer so die Alarmsignale los und dann gucke ich mir immer, dass ich auch andere Erfahrungen finde. Und FTL war eine davon. Und ich glaube, was mir halt einfach wirklich geholfen hat, war so dieses Micromanagement und diese Struktur, die dieses Spiel einfach vorgibt. Also so einmal, ich wusste halt nie, was mich als nächstes erwartet, weil es einfach ein Roguelike ist. Aber auch dieses wirklich dieses Micromanagement, um dafür zu sorgen, dass diese Crew überlebt, dass ich quasi in diesen nächsten Sektor immer jeweils komme und das halt schaffe. Ich muss dazu sagen, also ich spiele das seit über 10 Jahren, ich habe noch nie gewonnen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Und das ist auch sowas, was in meinem Kopf manchmal nicht richtig Sinn ergibt, weil ich habe da noch nie Dopamin von bekommen. Ich habe noch nie wirklich gewonnen oder halt es war immer nur gemein zu mir, dieses Spiel. Und trotzdem liebe ich es einfach. Gerade so dieses, ja, wie gesagt, so dieses Micromanagement. Okay, welchen Teil meines Schiffs baue ich auf, um vielleicht meine Überlebenschancen zu steigern? Wo achte ich drauf, wie oft? Ich muss ganz oft quasi, muss ich pausieren, auch in Kämpfen, um zu gucken, welchen Schritt mache ich als nächstes? Und das ist ein Spiel, es zwingt mich quasi darüber nachzudenken, wie mein nächster Schritt ist, innezuhalten und lässt sehr wenig Raum, um mir Gedanken zu machen, wie es mir gerade geht, wie ich mich fühle. Ich kriege einen sehr großen Fokus auf dieses Spiel. Und das ist was ich bei anderen zum Beispiel auch bei anderen Roguelikes oder bei anderen Survival-Spielen halt auch ganz oft festgestellt habe. Also jetzt nicht so Survival-Spiele wie ein Rust oder die halt diese Multiplayer-Komponente haben, sondern die ich halt für mich alleine spiele. Auch sowas wie ein, keine Ahnung, wie ein Don't Starve oder auch selbst sowas wie kein Survival-Spiel per se, aber halt so ein Darkest Dungeon, wo ich einfach genau überlegen muss, wie ist mein nächster Schritt, was mache ich als nächstes, was kann mir da helfen. Und die halt aber halt keine Story oder Charaktere haben, die mich emotional beanspruchen.
Das wiederum kann ich sehr, sehr gut verstehen. Was ich da spannend finde aus psychologischer Sicht, ist genau, was du gesagt hast, nämlich Frust. Wie schlimm ist Frust? Ich kenne es nur von mir, ich habe keine Frusttoleranz. Auch das habe ich schon oft im Podcast erzählt, deswegen spiele ich auch so gerne Elden Ring, weil es mich halt ständig irgendwie umbringt momentan und mich ganz schön aufregt dabei. Ich weiß nicht, Olina, du machst ja auch so sportpsychologische Beratungen, wo ja auch der Umgang mit Frust eine wichtige Rolle spielt. Wie macht man das? Wie reguliert man das? Auch wenn ein Spiel dir dann halt ständig irgendwie, wie hast du gesagt, eins in die Fresse haut? Ja.
Okay, ich möchte jetzt an dem Punkt vielleicht ein kleines bisschen ausholen und vielleicht noch mal kurz Bezug nehmen auf das, was Ray auch gesagt hat. Sie hat dir gesagt, also Faster Than Light ist für sie halt auch ein Spiel, was sie oft frustriert, wo sie das Gefühl hat, eigentlich ja, hat sie da nicht sonderlich viel Erfolg. Gleichzeitig mag sie aber dieses Micromanagement, diese Strukturen und merkt irgendwie, dass sie da so sehr fokussiert drauf ist. Und das ist tatsächlich auch genau eine Strategie, die auch in der Psychologie angewendet wird, wenn man zum Beispiel so mit sowas wie Grübeln kämpft. Da wird immer gesagt, okay, es gibt so einen sogenannten Grübelstopp, so. Das heißt, immer wenn man merkt, irgendwie man verharrt oder verhängt sich in so einer Gedankenschleife, dass man sagt, okay, stopp, und dann quasi gezielt auf was andere, die Gedanken in eine andere Richtung lenkt, über was anderes nachdenkt. Und da scheint Faster Than Light eine unglaublich gute Ersatzstrategie für Grübeln zu sein. Und das ist natürlich, also Grübeln ist ganz, ganz furchtbar für das emotionale Erleben und ist ein schlechter Prädiktor für Depressionen tatsächlich. Das hängt ganz eng damit zusammen. Von daher scheint Faster Than Light gut zu sein bei Grübeln in Depressionen auf jeden Fall. Also würde ich so unterschreiben, wenn ihr demnächst zum Arzt geht und sagt, ich grübel immer so viel nach. Ich hoffe, dass euch der Arzt dann Faster Than Light vielleicht verschreibt.
Ja. Das würde mich auch sehr freuen. Ja.
Genau, aber zum Thema Frust zurück. So, ne? Das ist ja, für Ray war das ja insgesamt teilweise auch vielleicht ein frustrierendes Erlebnis, es nicht zu schaffen. Du hattest auch gesagt, Elden Ring ist auch so ein Spiel, wo man sehr viel frustriert wird, generell die Souls-like-Games. Oder auch eben im E-Sport. Es ist so ein bisschen die Haltung, die den Unterschied macht. Ich glaube, das ist auch das, was viele Leute dazu bringt, quasi Souls-like Games zu spielen. Es ist so eine Art Growth Mindset. Das heißt, es geht nicht darum, so ganz binär, ich schaffe das oder ich schaffe es nicht, sondern, ich werde immer ein Stückchen besser. Ich schaffe vielleicht die nächste Phase. Ich nehme dem immer mehr Health weg. Ich komme immer weiter in den Sektor. Und diese Haltung, dieses Mindset, hey, ich entwickle mich weiter. Ich schaffe immer einen weiteren Schritt. So, auch wenn das im Großen und Ganzen habe ich es noch nicht ganz geschafft, aber ich mache Fortschritt. Und vielleicht irgendwann schaffe ich sogar den Boss. Und dann ist das dieses Gefühl natürlich, diesen Wachstum und dieses Wachstum, was man schon schrittweise gesehen hat, dann aber auch nochmal so Form von Loot und einem gefallenen Boss irgendwie zu haben, ist natürlich ein ganz anderes Belohnungserlebnis nochmal. Und das ist einfach sehr, sehr heilsam, weil oft haben wir im Leben das Gefühl, ja, entweder ich schaffe was oder ich schaffe es nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, ist alles furchtbar. Und diese schrittweise Entwicklung, die zu sehen und für sich so als Haltung zu bewahren, das ist total, total gut. Das hilft auch tatsächlich E-Sports-Spielern, gute Leistungen zu bringen, wenn man nicht sagt, oh, ich habe jetzt verloren oder gewonnen, sondern zu gucken, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Was für Fortschritte habe ich in meinem Playstyle irgendwie vielleicht schon machen können? Mhm.
Würdest du sagen, dass sowas auch konkret hilft bei psychischen Erkrankungen? Weil ich zum Beispiel nachgeschaut hatte bei Checkpoint. Checkpoint ist eine Organisation aus Neuseeland beziehungsweise aus dem englischen Sprachraum, die Videospielentwicklerteams dabei unterstützt, Mental Health in ihren Spielen zu thematisieren und richtig abzubilden. Und wir können auch später noch sehr gerne dazu kommen, wie das eigentlich geht und was das bedeutet. Aber die listen auf ihrer Homepage auch Spiele auf, die sie empfehlenswert finden aus Mental Health-Sicht heraus. Und da ist dann beispielsweise sowas dabei wie Persona 5, weil man darin Trauma überwindet und weil man die Kraft von Freundschaften entdeckt und das sehr betont wird im Spiel, also von positiven Beziehungen. Oder es ist sowas dabei wie NS Be Live, das kannte ich vorher noch gar nicht. Das ist ein kleines Indie-Spiel, was simuliert, wie manche Menschen, die an Autismus bzw. am Asperger-Syndrom leiden, die Welt wahrnehmen. Also auch das, ne, ein sehr spannender Umgang, um einfach die Perspektive einzunehmen. Was aber auch dabei war, ist Destiny. Und ich dachte mir so, das ist ja aber jetzt ganz anders, ne? Also da überwindet man nicht unbedingt Trauma, das thematisiert keine Freundschaften und auch keine direkten psychischen Krankheiten, so wie es abgebildet ist. Aber sie sagen, es fühlt sich einfach gut an, darin die Dunkelheit zu bekämpfen und dabei genau das zu erleben, was du gerade auch erwähnt hast, nämlich stärker zu werden, sich durchzusetzen, so dieses Empowerment, würde man auf Englisch sagen. Glaubst du, das ist ein Aspekt, der auch bei psychischen Erkrankungen helfen kann, das zu erleben?
Definitiv. Also absolut. Viel in Psychotherapie, gerade irgendwie auch bei Depressionen, geht genau um dieses Empowerment. Das heißt, da geht es genau darum zu gucken, okay, welche kleinen Erfolge, welche kleinen Schritte kann die Person machen, um einen Aufwärtstrend zu erzeugen? Weil Depression ist oft irgendwie so eine Spirale abwärts, wo man das Gefühl hat, okay, alles ist irgendwie furchtbar und das führt irgendwie dazu, dass ich mich noch mehr zurückziehe und dadurch fehlen mir natürlich irgendwie auch dann wiederum die Erlebnisse, die mir was Positives im Leben geben und so also kleine Erfolge zu erzielen, so kleine, hey, ich habe es heute geschafft, irgendwie rauszugehen und einzukaufen. Ich habe es geschafft, irgendwie mit jemand anderem zu sprechen oder Kontakte aufzunehmen. Genau das, diese Dunkelheit in sich zu überwinden und einen kleinen Schritt Richtung Licht zu gehen, einen kleinen Schritt stärker zu werden, genau darum geht es auch in Mental Health. Und wenn man das reflektiert als Betroffener und diese Spiele spielt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall hilft. Ich glaube, es gibt aber auch noch eine andere Komponente, die eine Rolle spielt. Das ist das Thema Validierung. Also gerade von Depressionen Betroffene kennen das ganz häufig, dass sie immer irgendwelche Tipps und Ratschläge bekommen. Hier, mach doch mal, geh doch mal raus. Du hattest es im Intro auch schon gesagt. Oder ja, du musst einfach mal was Schönes machen, mach da ein bisschen was mit Freunden und so. Und die Sache ist, das sind keine falschen Tipps. So, das sind keine falschen Tipps. Das würde actually, sind es auch Sachen, die man in der Psychotherapie behandelt. Die Sache ist aber die Haltung. Wenn jemand anders dir einfach, du erzählst ihm von dem Problem und jemand anders sagt dir, naja, mach doch einfach das, dann heißt es im Prinzip, naja, du bist eigentlich gerade zu dumm, selber zu dumm, einfach die Lösung zu haben. So, die Lösung ist super einfach, es ist super klar, ich kann dir die präsentieren, warum machst du es nicht? Und das ist halt total die Invalidierung. Das heißt, man wird in seinen Problemen und seinen Schwierigkeiten überhaupt nicht gewertschätzt. Was man stattdessen machen sollte, ist so ein bisschen zu gucken, hey, ich verstehe, dass es schwierig ist. Ich verstehe, dass es dir gerade nicht gut geht und das ist auch okay und normal. Und vielen geht es vielleicht irgendwie so. Ich glaube, das ist dieser Punkt, den Videospiele eben auch abbilden können, dass Personen sich mit Charakteren oder mit der Story vielleicht auch identifizieren können, merken können. Hey, ja, ich bin nicht allein mit diesen Gefühlen. Es geht auch anderen Leuten so und fühlen sich darin so ein bisschen validiert und gesehen, sage ich jetzt mal.
Mhm. Oder sie entdecken sich auch selbst. Auch da gibt es in der GamePro-Themenwoche ein paar Artikel, in denen Autorinnen und Autoren beschrieben haben, wie sie an den Dingen im Spiel auch teilweise ihr eigenes Verhalten reflektiert haben. Da fand ich sehr, sehr spannend, wo zum Beispiel ein Autor schreibt, naja, an diesem Ubisoft-typischen, ich hake eine Quest nach der anderen oder ein Karten-Icon nach dem anderen ab, habe ich gemerkt, wie sehr ich eigentlich Kontrolle brauche, so in meinem Leben. Ne? Weil da kann ich halt irgendwie so eine Aufgabe nach der anderen angehen, ich kann sie sogar lösen, was ja im echten Leben nicht immer geht. Also da ist nicht immer alles auflösbar und immer alles auch insbesondere perfekt auflösbar, sondern da muss man dann Kompromisse finden oder sich damit abfinden, wenn der Nachbar die ganze Zeit bohrt und meinen Podcast verschieben muss. In Spielen kannst du ein Häkchen dahinter machen. Und das so ein bisschen mit Selbstreflexion zu spielen, kann dir auch was über dich selbst beibringen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es super, dass du gerade auch das Thema Kontrolle angesprochen hast und Orientierung. Es gibt so ein Framework in der Psychologie und in der Psychotherapie, die vor allem in der Verhaltenstherapie eigentlich fast immer Anwendung findet. Das ist so eine Theorie über die Grundbedürfnisse nach Grave. Und da ist eben Kontrolle eins von vier Grundbedürfnissen. Und genauso wie du es gesagt hast, so ja, dieses Erleben, hey, ich kann in dem Spiel einfach Dinge lösen, ich kann Dinge abhaken, ich habe Kontrolle über meinen Progress mehr oder weniger auch, bedient genau dieses Grundbedürfnis. Und darum geht's uns gut. Und es ist natürlich auch interessant dann zu merken, hey, anscheinend ist dieses Grundbedürfnis etwas, was mir sehr wichtig ist im Leben. Und dann kann man natürlich fragen, okay, warum habe ich vielleicht in manchen Situationen Schwierigkeiten? Fehlt mir da vielleicht einfach so ein bisschen die Kontrolle? Sind das Situationen, in denen dieses Grundbedürfnis für mich nicht erfüllt wird, weil ich ein besonderes Bedürfnis da habe oder weil es besonders ausgeprägt ist? Also auf jeden Fall, es regt auch zum Reflektieren an und ja, man kann daraus was lernen.
Mhm. Jetzt sind ja psychische Erkrankungen in Spielen früher, zum Glück muss man sagen, es gibt Beispiele, die es besser machen und zu denen kommen wir gleich, aber früher waren die Darstellungen von psychischen Erkrankungen in Spielen fürchterlich, weil oft das als Ausrede genommen wurde, einfach für Feindbilder. Also beispielsweise die irren Splicer in Bioshock, die einfach, weiß ich nicht, rumrennen, kichern und man weiß, ah, die sind crazy. Oder sowas wie Lynch aus Kane und Lynch, der sich einbildet, ich glaube sogar schon im ersten Level, dass unschuldige Passanten Polizisten sind und auf die schießt, also auf die man auch selbst schießt im Koop-Modus und dann erst rausfindet, Moment mal, das war ja nur eine Halluzination. Also, dass psychische Krankheiten im Prinzip immer so negativ als Feindbild, als irgendwas Schreckliches dargestellt wurden. Was glaubst du, wie schädlich ist eigentlich sowas und wie sehr, weiß nicht, wie sehr hemmt das einfach diese, ja, wie sich Leute dann auch fühlen, wenn sie das spielen, falls sie selbst so ähnliche Probleme bei sich kennen?
Die Sache ist, die in Videospielen wird halt vor oft dieser Bereich von Schizophrenie oder wahnhaften Störungen quasi so dargestellt, weil es halt irgendwie so vielleicht für Außenstehende so das Bizarrste oder Spektakulärste ist, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich schwierig, weil Schizophrenie auch in eben nicht diesen wahnhaften Phasen vielleicht ganz relativ unbemerkt ist und vielleicht irgendwie viele Betroffene auch eher oder sich eher vielleicht auch wie eine Depression gestaltet, also in dieser Negativphase. Das ist schon nicht gut, weil es eben Stigmata aufbaut, es baut Vorurteile auf darüber, was psychische Erkrankung vielleicht auch ist, nämlich so richtig so, ja, man ist crazy und verhält sich sozial unangemessen, aber auch gerade so, was einzelne Störungsbilder angeht, wenn man sagt, okay, der hat irgendwie Halluzinationen und ich weiß ganz genau, dass das Schizophrenie heißt, wurde ja lange immer gesagt, ja, das ist irgendwie, man hat irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, das ist was anderes. So, ne? Und das genau solche Unklarheiten in Videospielen schüren halt diese Vorurteile, schüren irgendwie Stigmata gegen einzelne Erkrankungen, aber gegen psychische Erkrankungen im Ganzen insgesamt auch.
Ja. Ich habe da einen sehr spannenden GDC-Vortrag mir angeschaut von 2009 von Dr. Jennifer Hazel, die auch Psychiaterin ist und Ärztin und für Checkpoint arbeitet, für diese, oder gearbeitet hat, ich weiß nicht, ob sie noch dort ist, für diese Organisation, die ich gerade erwähnt habe, die halt Entwicklerinnen und Entwickler dabei berät, wie man Mental Health gut abbildet. Und die hat gesagt, alleine schon, was auch ein Vorurteil ist, weil es ständig verwechselt wird, sind Psychosen und Psychopathie. Also, ne, wenn man so typisch sagt, ja, Trevor aus GTA ist ein Psychopath, und dann hörst du irgendwo, eine recht gängige sogar psychische Erkrankung sind Psychosen, das ist doch dasselbe. Aber das ist es nicht, oder?
Nein. Also, Psychosen sind in der Regel Zustände, also wahnhafte Zustände quasi, das, was, wo wir sehen würden, okay, da passiert einfach was in der Neurochemie der Person, dass sie Dinge nicht mehr so wahrnimmt wie der Rest von uns, sage ich jetzt einfach mal, sondern halt Halluzinationen hat, sei es irgendwie akustisch oder visuell. Die sind aber mit Medikamenten super, super gut in den Griff zu bekommen. So, das ist nicht das Thema. Mhm. Das sind aber meistens auch, wie gesagt, nur so Schübe und Zustände. So, die können im Rahmen von einer Schizophrenie treten die auf, die können aber auch im Rahmen von also bei ganz schweren Depressionen kann das auch auftreten. Es gibt verschiedene Kontexte, in denen das quasi auftreten kann. Psychopathie geht in eine andere Richtung. Psychopathie ist quasi, da geht man davon aus, dass Gefühle nicht angemessen verarbeitet werden. Hat auch eine neurologische Komponente auf jeden Fall. Aber da geht es darum, dass Personen Gefühle nicht adäquat oder Empathie nicht richtig spüren können und dadurch eben zu antisozialem Verhalten oder leichter zu antisozialem Verhalten tendieren, weil sie eben diese Rücksicht, diese Empathie, wie geht's dem anderen damit, nicht so spüren und ihre eigenen Bedürfnisse quasi darüber stellen. Das ist halt häufiger vorkommt bei Serienkillern oder ja, diesen ganzen True Crime Menschen. Also nicht den Podcastern, sondern den Personen, über die geredet wird. Sag ich mal.
Gut, dass du das nochmal so explizit erwähnt hast.
Ja, das ist ja auch diese, ich glaube, es heißt irgendwie dissoziale Persönlichkeitsstörung, dass man einfach nicht in der Lage ist falsch ausgedrückt, aber dass man für das gesellschaftliche Zusammenleben irgendwie gestört ist, weil man, genau wie du sagst, keine Empathie hat beispielsweise mit anderen Menschen oder wenig bis gar keinen Respekt für Autorität. Ne? Wenn die Polizei mir was sagt, das gilt nicht für mich, ne? muss ich nicht machen. Das sind oft die Menschen, die überrepräsentiert sind auch in Gefängnissen und im Verbrechen. Und Psychopathie ist dann, so wie ich es zumindest aus diesem Talk entnommen habe, nochmal eine Unterkategorie davon für Menschen, die zusätzlich anderen Menschen Leid zufügen wollen, weil ihnen ja ihre Gefühle egal sind oder sie nicht registrieren. Und sie wissen dabei aber, dass das falsch ist und erkennen die Realität, entscheiden sich aber dennoch dafür, das zu tun. Was so ein bisschen auch das Trevor-Phänomen wäre, wenn du bei einer Psychose halt von der Realität komplett entkoppelt sein kannst, bis hin zu solchen Wahnvorstellungen wie ich bin ein Alien und selbst wenn dir jemand Röntgenbilder zeigt deines Körpers und eine DNA-Probe macht und beweist, du hast menschliches Erbgut, sagst du immer noch, ja klar, weil mich die Aliens so gebaut haben, weil du einfach in dieser Wahnwelt festsitzt und das ist aber der Unterschied zu der Psychopathie, als wenn du eine Psychose hast, kann es halt sein, du bist komplett losgelöst von dem, was eigentlich wirklich ist und kannst deshalb auch gar keine, in Anführungszeichen, vernünftigen und richtigen Entscheidungen treffen, weil du in dieser, ja, deine Welt ist anders, ne? So kann man es vielleicht ein bisschen sagen und deshalb aber auch da keine Angst, über Psychose zu sprechen. Ne? Also auch da muss man halt wieder dieses Stigma dann rausnehmen und sagen, oh mein Gott, das ist ja so ein schreckliches Ding, wo alle rumrennen und sich gegenseitig umbringen. Nein, auch das ist eine Krankheit, über die man einfach reden kann und die man auch in Spielen thematisieren kann. Und damit sind wir vielleicht schon am Übergang zu unserem nächsten Punkt, nämlich der Darstellung psychischer Erkrankungen in Spielen und wie man es richtig macht. Also nicht die Irrensplicer aus Bioshock, sondern wie man es vielleicht so zeigen kann, dass es auch Menschen hilft. Und zwar einerseits Menschen, die selbst unter Erkrankungen leiden, andererseits Menschen, die es nicht tun, aber Verständnis dafür vielleicht erlangen wollen, wie es ist, wenn man das hat und wie anders die Welt dann ist. Und Ray, du hast lange nichts gesagt. Hast du ein Beispiel dafür, für ein Spiel, in dem das gut umgesetzt wird?
Es wäre jetzt ein richtig großer Plot-Twist, wenn ich sagen würde, nein, nachdem die Mental Health-Woche ist. Also, einige. Also, was ich vor allem gerade schön finde in der Entwicklung, die da stattgefunden hat, weil ich meine, du hast jetzt auch gerade schon Extrembeispiele genannt und dass die Darstellung von Mental Health in Spielen sehr viel subtiler an manchen Punkten geworden ist. Also, ich meine, ja, man hat immer noch Spiele wie Hellblade, Senua's Sacrifice, wo sehr offensichtlich damit umgegangen wird, dass die Protagonistin Schizophrenie hat und die Entwickler auch sehr, sehr eng letztendlich mit Psychologen und Psychiatern zusammengearbeitet haben, um das eben korrekt darzustellen. Aber es gibt eben auch ganz viele Spiele, die das sehr, sehr viel subtiler machen. Und das ist mir ein Jahr, vor allem auch im Indie-Bereich, aber auch im AAA-Bereich, sind da einfach viele Spiele in den letzten Jahren dazugekommen. Also eine Sache, so ein winzig kleines Spiel, das ich aber sehr beeindruckend fand, ist The Average Everyday Adventures of Samantha Brown. Das ist ein PC-Spiel, in dem es einfach um eine junge Frau geht, die geht aufs College und die leidet an starker Anxiety, ist sehr introvertiert und sie stellt in ihrem College-Dorm fest, sie hat Hunger. Es ist irgendwie spät und sie hat Hunger und sie kämpft richtig damit, nach draußen zu gehen, in die Küche zu gehen und sich einfach so ein Müsli zu machen oder so Porridge oder so. Und es geht wirklich nur darum, einfach so dieses, okay, sie macht sich mental bereit dafür, jetzt in diese Welt zu gehen und potenziell Leuten zu begegnen, was für sie in diesem Moment richtig schlimm ist. Und das ist was, wenn man, sagen wir mal, eher neurotypisch ist, nicht nachvollziehen kann. Aber das ist einfach sehr, sehr schön aufgearbeitet. Auch immer wieder so diese Kleinigkeiten, an denen sie dann scheitert, wo man es dann nochmal versuchen muss. Einfach so dieses, sie lässt, keine Ahnung, die Tasse fallen und alle Leute drehen sich zu ihr um und starren sie an, so die absolute Albtraumvorstellung für sie. Oder dann halt einfach, ne, was braucht es, um quasi, dass das Ganze geglückt, dass sie dann quasi einfach Essen bekommt und nicht mehr Hunger hat. Und das ist, ja, das ist jetzt so ein Spiel, das dann halt natürlich sehr, ne, sehr auf die Nase ist, aber ich fand es halt trotzdem sehr schön, dass es einfach so eine Problematik, an der viele Leute halt leiden, einfach sehr gut darstellt. Also, dass man das nachspielt und halt einfach gezwungen ist, so das nachzuerleben. Während andere Spiele natürlich da einfach, ne, sehr viel subtiler damit umgehen oder wo man sich erstmal so ein bisschen reinfinden muss und es vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht, dass es um Mental Health geht. Auch so ein Psychonauts zum Beispiel, das ja letztes Jahr rauskam, das halt sich mit Themen wie Depression, Anxiety, Sucht, aber halt auch so Angststörungen und Angstzuständen beschäftigt und die halt sehr greifbar macht, wie zum Beispiel, es gibt da halt so eine Szene, wo man eine Panikattacke besiegen muss und es ist halt dann quasi ein Monster und wir besiegen dieses Monster, indem wir das verlangsamen. Oder halt, ne, wenn so, das ist so eine Game Show, wo man halt unter Zeitdruck Aufgaben absolvieren muss. Und das ist halt so, wenn man es weiß an vielen Punkten, dann sieht, also wenn man es auch vielleicht teilweise selbst erlebt hat oder es halt die eigenen Erfahrungen, die eigene vielleicht auch Diagnose widerspiegelt, dann ist es sehr schnell greifbar, aber ich finde es halt auch schön greifbar gemacht, einfach für Leute, die entweder damit keine Berührungspunkte haben oder vielleicht einfach genau diesen Punkt, dass sie Leute im Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis haben, die mit Mental-Health-Problemen kämpfen, aber wo es halt nicht immer nachvollziehbar ist. Und das kann man halt auch letztendlich erstmal niemandem vorwerfen, dass bestimmte Punkte schwer zu verstehen sind, weil Mental-Health-Syndrome machen nicht immer Sinn. Das muss man halt einfach so sagen. Die ergeben nicht immer Sinn für Leute, die davon nicht selbst betroffen sind. Die genau dieses, was Jolina auch vorhin gesagt hat, ja, dann mach doch einfach das und das. Ist doch super einfach. Dann geh doch einfach nach draußen. Ja, nee, draußen sind andere Menschen. Da will ich nicht hin. Na, also das sind so Punkte, die halt nicht immer nachvollziehbar sind. Und ich glaube, dass viele Spiele, die jetzt auch rauskommen, einem gut dabei helfen können, gerade wenn man auch nicht betroffen ist, das halt besser zu verstehen. Oder eben auch, was wir ja vorhin auch schon hatten, auch bei sich selbst Dinge festzustellen und dann zu hinterfragen. Einfach so dieses, okay, ich stelle fest, mir geht's gerade nicht gut, ich spiele dieses Spiel und das hilft mir, aber warum hilft's mir? Was genau daran hilft mir? Also genau dieser Punkt, wie Kontrolle hatten wir da halt auch. Oder ne? Ich fand's sehr witzig, dass du Destiny erwähnt hast, weil das zum Beispiel auch ein Spiel, das mir hilft. Also ich bin gerade letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre habe ich sehr, sehr viele Shooter gespielt. Einmal, ne, aus dieser Komponente, weil es mich nicht emotional anstrengt. Und selbst, ja, man ist vielleicht mal gefrustet, wenn man verliert oder die KD scheiße ist. Aber sie haben halt trotzdem geholfen. Sie haben mir einen Fokus gegeben, wenn meine Gedanken zum Beispiel einfach sehr, sehr chaotisch waren und ich sehr große Probleme hatte, mich auf irgendwas zu fokussieren, dann hat mir das zum Beispiel auch einen Fokus gegeben. Und ich finde es interessant, um jetzt wieder zur Repräsentation in Spielen selbst zu kommen, einfach, dass gerade Spiele, die es halt nicht so quasi so dieses, um so mal zu sagen, aus sich Fresse geben, dieses Thema, sondern halt wirklich einfach, ne, so das ein bisschen subtiler machen und einfach den Alltag damit zeigen. Nicht nur diese Extremsituationen, diese Extremdarstellungen, wie wir es zum Beispiel bei einem Trevor in GTA sehen, sondern wirklich dieses, nein, übrigens, das ist was, was jeden betreffen kann. Das sind nicht nur quasi, keine Ahnung, irgendwelche, in Anführungszeichen, verrückten Einzelgänger, wie es auch gerne einfach in, ne, in Medien dargestellt wird oder in der Popkultur auch, sondern ne, das ist ein Thema, das jeden betreffen kann. Und das ist halt auch ein Thema, du musst dich dafür nicht schämen. Du bist nicht irgendwie, keine Ahnung, eine aussätzige Person. Jeder kann halt Probleme haben. Manche Leute können damit halt, und das liegt nicht an dir, du hast nichts falsch gemacht. Das ist eine Krankheit und die ist nicht immer, die kann unterschiedlich aussehen. Und ich finde, gerade aktuelle Spiele zeigen das sehr, sehr viel besser als früher.
Das, finde ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt allgemein, wenn man über das Thema redet. Ne? Wenn du eine psychische Erkrankung hast, dann liegt es nicht daran, dass du selbst irgendwie ein Loser bist oder schwach oder sonst was, was ja aber Vorurteile sind, die man sieht immer noch, sondern es kann einfach jeden Menschen treffen. Manchmal macht das Gehirn und die Neurotransmitter, die da drin rumplätschern, komische Sachen. So ist es einfach. Und dann kann man sich Hilfe suchen und das ist aber nicht deine Schuld. Kleiner Timmy oder wen auch immer es betrifft. Apropos Timmy, Tim Schäfer, das wollte ich nur kurz ansprechen, weil Psychonauts, Wahnsinnsübergänge, oder? Ist alles genau so zurechtgelegt. Psychonauts 2 ist, finde ich, sehr, sehr spannend als Beispiel, gerade wegen dieser bildhaften Darstellung, die du schon erwähnt hast. Einerseits der Monster, auch diese Zweifel, die so langsam schleppend und klebrig sind, oder das Bedauern als Gewicht, was sich so runterzieht, also schon wie das allein dargestellt wird, diese Vorgänge einfach im Kopf, die einfach aber jeder von uns kennt, ne, so ganz normal. Und Tim Schäfer hat gesagt, seine Inspiration für Psychonauts und für diese Darstellungsweise war im College damals eine Klasse über Rollenspieltherapie, dass sich Leute zusammengesetzt haben und sich gegenseitig ihre Träume erzählt, sie dann aber auch wie ein Theaterstück quasi aufgeführt haben. Und sich so, ne, also mit verteilten Rollen und den Gegenständen, die in den Träumen vorkamen. Und das kann was dabei helfen, über die Träume rauszufinden und vor allem über ihre Ursachen. Also woher kommt eigentlich das Zeug, was ich träume? Und das war so ihre Grundlage, auf der sie Psychonauts entwickelt haben. Dann erst das erste und dann später das zweite. Beim ersten meinte er, war es noch eher Zufall ein bisschen, diese ganze Mental Health-Ebene und warum sie das auch richtig gemacht haben. Aber beim zweiten haben sie halt versucht, das noch besser irgendwie abzubilden und da auch mit ihren eigenen Teammitgliedern gearbeitet, um zu gucken, was haben die denn bei sich selbst oder bei ihnen nahestehenden Menschen schon erlebt an beispielsweise Zwangsstörungen oder Abhängigkeiten und wie können wir das im Spiel darstellen, auch als Metaphern darstellen. Niemand hat irgendwie im echten Leben erlebt, dass er durch einen dunklen Wald läuft und auf ein Bienenmonster trifft. Es kommt selten vor, glaube ich, aber es ist natürlich eine Metapher einfach für die Art und Weise, wie manche Menschen ihr Leben erleben und auch vielleicht so eine Angststörung, so eine Anxiety erleben. Und so versuchen sie, das durchs ganze Spiel zu ziehen und auch gut durchs ganze Spiel zu ziehen. Plus, was du ja machst im Spiel, ist, du räumst da die Köpfe von Menschen auf. Also du springst ja mit Raz, mit der Hauptfigur, in den Kopf, in den Geist einer Person und versuchst dann dort beispielsweise positive Zusammenhänge zu knüpfen zwischen einzelnen Gedanken. Was ja, ich denke, das ist, was man in der Therapie macht, Julina, oder? Also so ein bisschen.
Also ich muss da ganz kurz sagen, bei dieser Beschreibung, ich habe mir so oft schon gewünscht, dass ich die Psyche einer Person, dass die einfach quasi sich als Videospiel vor mir auftut und ich einfach da reinspringen kann. Ich würde es lieben. Ich würde 24/7 nichts anderes machen. Aber damit würde ich natürlich auch der Person die Möglichkeit nehmen oder diese Erfahrung nehmen, hey, ich kann das auch selber hinbekommen. Weil im Endeffekt geht's also du hast schon gesagt, ja, positive Gedanken verknüpfen, ja. Therapie ist aber Hilfe zur Selbsthilfe. Ich gebe zwar irgendwie Input, ich gebe zwar irgendwie auch, versuche auch so ein bisschen gewisse Themen anzusprechen und so ein bisschen zu guiden und zu lenken, so ein bisschen wie so ein Bergführer, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt aber so den Berg besteigen muss die Person selber und ich würde der Person irgendwie auch das Erfolgserlebnis nehmen, wenn ich sie einfach auf den Berg tragen würde. So, weißt du, es ist so manchmal so wird auch in Filmen so dargestellt oder aufgegriffen oder so, ja, warum sagen sie mir nicht einfach die Lösung? So, kann ich machen. So, aber dadurch, also weißt du, ich auch wenn zum Beispiel, wenn ich sage, ja, in der Schule so, was ist der 3 plus 2? So, und ich stelle die Frage und der andere sagt, ja, warum sagen Sie mir nicht einfach eine Lösung? Dann sage ich, ja, okay, ich kann nicht sagen, ist 5, aber dann weißt du halt nicht, wie es gemacht wird. Es geht darum, diese Fähigkeiten zu schulen, mit sich selbst irgendwie umzugehen, mit seinen Prozessen irgendwie umzugehen. Und das geht halt nur durch Übung und ja, gezielte Interaktionen, sage ich jetzt mal.
Das geht ja auch so ein bisschen in das, was du vorhin gesagt hast. Wenn andere Leute einfach sagen, ja, dann mach doch das und das, wenn es dir nicht gut geht, geh einfach mal nach raus und mach mal einen schönen Spaziergang. Mach mal Yoga. Ne, also das ist halt so dieses, ja, man kann es sagen, aber ich weiß ja auch, wie es zum Beispiel bei mir selbst ist. Ich bin dann manchmal auch gar nicht bereit, was anzunehmen. Nur weil man mir eine Lösung sagt, die in der Theorie richtig ist, heißt es halt nicht, dass ich bereit bin, die anzunehmen. Also manchmal muss man halt auch einfach mal selbst drauf kommen und braucht dabei halt Hilfe. Plus, du hast es ja auch vorhin schon so sehr gut gesagt, Therapie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also will ja auch nicht ewig in Therapie sein. Man möchte ja nicht irgendwie jede Woche, das ist ja auch eine gewisse, ich möchte sagen, Art von Abhängigkeit. Ich finde Therapie sehr, sehr wichtig, aber das soll ja im besten Fall auch nicht ewig weitergehen, sondern man soll ja die Möglichkeit haben, sich einfach selbst zu helfen. Und da gehört dann halt einfach genau dieser Punkt dazu, zu überlegen, wie komme ich denn auf diese Lösung? Und dass einem das halt nicht unbedingt jemand abnimmt.
Wo wir gerade über Therapie sprechen, auch das ist ein oft reproduziertes Vorurteil in Spielen, nämlich gleichsetzen, so würde ich es nicht nennen, aber so dieses, okay, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, dann komme ich in eine von diesen Irrenanstalten, was ja eh schon ein schlimmes Wort ist, wie sie halt oft in Spielen als Settings verwendet wurden. Ich sag nur Arkham Asylum, über diverse, hier in Thief gab's irgendwie so ein Irrenhaus, ne, wo halt dann Leute in Zwangsjacken rumgeirrt sind, plus in 1000 anderen Spielen, wo man auch sagen muss, erstens, nein, du kommst nicht automatisch in eine psychiatrische Klinik. Und zweitens, psychiatrische Kliniken, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sind ziemlich langweilig. Also so wie das in Spielen dargestellt wird, um es natürlich zu überdramatisieren und aber halt unbedacht als so ein Bedrohungssetting zu nutzen, das ist auch nicht hilfreich, einfach um Leute dazu zu bringen, sich in so eine Behandlung zu begeben. Weil das einfach so dann so ein Feindbild ist.
Man muss halt so ein bisschen aufklären. Also die Sache ist, das heißt ja auch so, oh, nicht, dass die mich dann irgendwie einfach schnappen und einsperren. So, das passiert nur in zwei Fällen. Einmal, wenn du andere gefährdest oder wenn du dich selbst gefährdest. Dann gibt es einen richterlichen Beschluss, wo man sagen kann, okay, wir müssen dich jetzt erstmal kurz verwahren, bis du wieder nicht mehr dir das Verlangen hast, dir oder anderen weh zu tun. Ansonsten passiert das nicht. Also so, und dann wirst du immer gefragt. So, dann, das ist nicht so, dass man einfach über deinen Willen hinweggehen kann. Und außerdem ist es so gut, es kommt echt so ein bisschen drauf an, in welche Anstalt man, oder in welcher, ich sag Anstalt, vielleicht ein falscher Begriff, aber in welche psychiatrische Einrichtung man geht. Die sind teilweise moderner, teilweise ein bisschen älter. So krass wie in Videospielen ist es eigentlich fast nie. Aber teilweise die sehen teilweise auch fast schon aus wie moderne Hotels. Not gonna lie. Ich war schon in der einen oder anderen Klinik beschäftigt, wo ich dachte, ja, hier würde ich auch Urlaub machen. Wo es dann eine Sauna gibt und so. Oh. Und das sind dann halt eher so, sind weniger die geschlossenen Stationen und so, sondern mehr die ja, stationären Aufenthalte im Sinne von der Reha oder so. Aber gibt es auch. Also, ne? Es kann auch einfach schön werden.
Es ist nicht alles Shutter Island oder Einer flog übers Kuckucksnest. Also nicht nur Spiele haben da Dinge dargestellt, die man vielleicht hinterfragen muss. Ich finde auch teilweise, was die Darstellung von Psychiatern in Spielen angeht, auch das ist oft nicht hilfreich, weil man dann Psychiater, also für, oder es sei denn, du kannst widersprechen, Psychiater sind nicht immer böse, glaube ich.
Nein.
Nicht immer.
Also man muss auch differenzieren. Also ich glaube, es ist wichtig, irgendwie viel aufzuklären. Also Psychiater sind Ärzte, die ihren Facharzt in Psychiatrie gemacht haben. Das sind grundsätzlich erstmal Ärzte. Die verschreiben oft oder haben eher so einen Fokus auf Medikamente. Manche haben aber auch noch eine Weiterbildung in Psychotherapie, sodass sie auch Gespräche anbieten und da so ein bisschen so einen Blick drauf haben. Dann gibt es noch Psychologen. Das sind Leute, die Psychologie studiert haben, die dann in Kliniken und anderen Kontexten auch arbeiten, wie auch zum Beispiel in der Mitarbeiterberatung oder im Coaching. Und dann gibt es noch Psychotherapeuten. Das können sowohl Ärzte als auch Psychologen sein, aber die haben eine ganz spezifische Weiterbildung in Psychotherapie noch gemacht. Die haben quasi eine Approbation in Psychotherapie. Das ist auch das, wo ich gerade darauf hinarbeite. Die dürfen dann, also erst wenn man quasi Psychotherapeut ist, darf man selber Heilbehandlungen anbieten, selbstständig. Vorher muss man das Beratung nennen. Man darf eigentlich keine Heilbehandlung anbieten, aber man nennt es dann irgendwie Beratung. Genau, das ist vielleicht nochmal so zur Aufklärung, weil irgendwie Psychiater und Psychotherapeut und so, das wird immer alles ein bisschen durcheinander geworfen. Das sind einfach ein bisschen unterschiedliche Berufsbilder, die sich aber in vielen Punkten irgendwie überschneiden.
Mhm. Warum ich das anspreche, sind zwei Spiele, die mir einfallen, was die Darstellung dieses Heilberufs angeht. Und das eine ist GTA 5, die Solo-Kampagne, weil man dort hatte auch damals der Thomas, unser ehemaliger Podcast-Producer, in einem total coolen Report für GameStar.de schon geschrieben. Den kann man da auch immer noch lesen. 4 Teile über Spiele mit Depressionen, an denen er selbst litt und leidet. Super spannend zu lesen. Und bei GTA 5, auch da ist er in die Analyse gegangen und hat gemeint, Michael kann man durchaus interpretieren als Charakter, der an Depressionen leidet. Er wurde in seiner Kindheit traumatisiert durch einen gewalttätigen Vater, der die Familie verlassen hat. Deshalb ist er heute auch reizbar oder war damals schon als natürlich sehr reizbar, kam auf die schiefe Bahn, kam ins Gefängnis. Und danach, nach seiner Verbrecherlaufbahn, ist er zwar reich und Familienvater, aber auch Ziel und antriebslos. Und er besucht eben einen Psychiater, den Dr. Friedlander, heißt er, glaube ich, im Spiel, der ihm halt überhaupt nicht hilft, weil er nur Kohle abgreifen möchte. Was eine Satire ist natürlich von Rockstar auf diesen Glauben, ne? Also der Psychiater rückt schon dein Leben zurecht, wenn du den amerikanischen Traum irgendwie völlig aus der Bahn laufen lässt. Aber in Wirklichkeit tut er das nicht. Also hat diese satirische Ebene. Aber diese Darstellung ist halt schon nicht ideal. Die zweite aber fand ich sehr überraschend noch viel weniger ideal. Nämlich in einem Spiel, von dem ich eigentlich dachte, es sei vorbildlich, was diese Darstellung von psychischen Erkrankungen angeht, in The Cat Lady. Weil in The Cat Lady spielst du Susan, die an Depressionen leidet, sich so mit Streunerkatzen umgibt, deshalb der Titel, die Blumen hasst, und man findet auch später heraus, welches Trauma dahinter steckt, dass es so ist und was sie so im Prinzip gemacht hat, wie sie ist und woher das kommt. Der Plot ist dann, dass sie ewiges Leben verliehen bekommt, obwohl sie eigentlich gerne sterben möchte, und damit sie das dann kann, muss sie 5 Psychopathen umbringen. Das ist einfach die Handlung des Spiels. Und der erste Psychopath, um den es geht, ist der böse Psychiater, der Patientinnen quält und tötet. Und auch so dachte, das ist irgendwie, also ja, ihr versucht das irgendwie zu thematisieren und darzustellen, aber dann ist doch die erste Figur eigentlich eine, die helfen sollte, könnte in dieser Situation, und die ist dann böse und will dich umbringen. Ich weiß nicht, wie ideal das ist. Hat mich eigentlich überrascht gehabt, das in dem Spiel so zu erleben. Aber so bin ich drauf gekommen. Es gibt ja auch noch Positivbeispiele, ne, um das nicht zu vergessen.
Also das, oh Gott, das klingt, das, also ganz ehrlich, das Spiel klingt so worrisome auf so vielen Leveln. Also erstens, ja. Warum mussten die Leute umbringen, nur weil sie Psychopathen sind? Erstens das. So, okay, vielleicht gibt es, ich will es nicht ausschließen, es gibt irgendwie alles in der Welt. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Welt auch Psychiater, die vielleicht diese Einstellung haben, die sagen, oh, ist mir scheißegal. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich einen anderen Facharzt, glaube ich, gewählt. So, da geht das ein bisschen leichter. Kann sein, dass es das gibt, aber warum muss man ausgerechnet das jetzt darstellen? Das ist halt so ein super krasser Sonderfall. So, ne, das, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie blöd. Ja, egal. Ray, du wolltest sagen.
Nee, du hast ja auch recht. Also ich glaube, das ist halt so dieses, man an vielen Punkten möchte man dann so edgy sein, weil nicht nur, dass man halt mit irgendwie so Mental Health Problemen wie Depressionen, die für viele einfach sehr greifbar und auch sehr gruselig sind, einmal halt durch die Darstellung in den Medien, aber dann halt auch noch danach hast du noch so diese Person, die da eigentlich helfen soll, und die macht dann alles noch schlimmer. Und ich glaube, so diese Kombination ist so der absolute Albtraum, den man halt haben kann. Das ist ja immer, du gehst, oder ne, einfach so dieses, du gehst zu einem Arzt, egal ob es jetzt halt, ne, in Mental Health oder halt auch, wenn es um die physische Gesundheit geht, du gehst zum Arzt und der macht einfach alles schlimmer. Das ist einfach so eine Albtraumvorstellung, die einfach noch so eine zusätzliche Ebene an Bedrückung oder halt, ja, wie schlimm alles ist, reinbringt. Und ich weiß nicht, also das machen ja, glaube ich, auch gerade Horrorspiele sehr viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Dark Pictures Anthology, so Men of Medan und ich weiß gar nicht, wie sie noch alle heißen. Da hat sich das ja auch so ein bisschen durchgezogen mit so einem, ich glaube, es war auch ein Psychiater, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, gerade nachdem wir jetzt die Definition kennen. Also halt auch jemand, der eigentlich helfen soll und der da halt einfach auch so der beunruhigende rote Faden zwischen den verschiedenen Spielen und Episoden ist. Und das ist halt sowas. Ja, das sieht man öfter. Oder halt auch Batman Arkham Asylum, Arkham City. Da geht's ja genau auch darum. Da hast du ja auch genau dieses Feindbild. Gut, da hast du ja sowieso, die sind ja alle, das sind die Feinde von Batman, ne? Da ist niemand, was wir sagen würde, als klassisch normal bezeichnen würden. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das, also wenn du Leute schon beunruhigen willst, dann packst du in dein Spiel so eine Mental Health-Ebene rein und sagst, wie beunruhigend das ist. Und wenn du es dann noch mal schlimmer machen willst, dann machst du die Person, die eigentlich helfen soll, vielleicht auch dem Hauptcharakter helfen soll, machst du die auch noch böse. So als so zusätzliche Bedrohung.
Ganz genau. Dann lieber Celeste. Ne, dann lieber sowas wie Celeste als Positivbeispiel, das ja Anxiety behandelt, Angststörungen, also dieses sich Sorgen machen. Es gibt ja auch was man generalisierte Angststörung nennt, ne? Immer besorgt sein, aber ohne Grund. Also völlig irrational, aber immer denken, wenn das nicht schief geht. Ne? Also so dieses ständige Zweifel haben, die man aber oft, Ray hat es vorhin auch schon gesagt, die man aber oft bei Menschen gar nicht von außen bemerkt, ne? Also wenn man sie trifft, weil das oft überkompensiert wird, indem man dann besonders extrovertiert ist oder auch vielleicht sogar besonders reizbar, weil dein Körper dir die ganze Zeit sagt, du würdest, also die Situation ist jetzt nicht gut für dich mit deiner Angststörung oder Sozialangst, du würdest jetzt am liebsten gerne flüchten aus dieser Veranstaltung, wo du gerade bist oder so, und dann hast du halt diese widersprüchlichen, ne? Du sagst dir eigentlich, du willst das eigentlich nicht und sagst dir, nee, ich muss aber jetzt hier bleiben, und gleichzeitig sagt dir dein Körper, hau lieber ab, und dann wirst du halt irgendwie gereizt und reagierst so. Aber die Menschen von außen können nicht sehen, ob das, dass das in dem Fall an einer Angststörung liegt. Und Celeste ist ja oberflächlich betrachtet, hat es ja damit überhaupt nichts zu tun, weil eigentlich spielt es ja Madeline, genau, die einen Berg erklettern möchte, aber dabei manifestiert sich auch ihre eigene Angststörung und ihre eigenen Selbstzweifel als so eine Schattenversion ihrer selbst, die dich begleitet und die auch an einem Punkt im Spiel anwesend ist, in dem Madeline eine Panikattacke hat. Nämlich wenn du fährst mit so einer Gondel den Berg hoch und die bleibt dann aber hängen und schwankt so wild hin und her. Und was das Spiel dann macht, und das habe ich auch diesem GDC-Vortrag von Dr. Hazel entnommen, ist, weil ich kann Celeste nicht spielen, mir ist es viel zu schwer übrigens, um das nur mitzuschicken. Irgendwann habe ich es einfach aufgegeben. Aber was das Spiel in der Situation macht, ist, dass ein anderer Charakter noch anwesend ist, der dich beruhigt und dir sogar eine Übung beibringt, die dir bei realen Panikattacken helfen könnte. Nämlich stell dir einfach eine schwebende Feder vor, die vor dir schwebt. Atme ruhig ein und aus. Und so kannst du dann dich selbst einfach aus dieser Panikattacke herunter beruhigen, was eine ganz coole Szene ist. Also so gibt dir das Spiel sogar noch ein bisschen Lebensberatung oder Hilfe halt und eine Möglichkeit zumindest damit umzugehen. Plus, wenn man damit keine Erfahrungen hat, lernt man, wie es ist, das zu haben. Und durch diesen Schattencharakter, der dich halt auch begleitet, und wie es auch ist, damit umzugehen. Denn dieser Schattencharakter ist kein Feind. Er ist ein Teil von Madeline, mit dem man am Ende oder irgendwann halt Frieden schließt und nicht ihn bekämpft. Also es ist nicht, da auf den schießt man nicht, also überhaupt nicht geschossen in dem Spiel, sondern es ist nichts Böses, sondern es ist was, mit dem du einfach lernen kannst, umzugehen. Und ein bisschen so ist Hellblade ja auch.
Ne? Also ich finde, so wie du das beschrieben hast, finde ich die Darstellung total gut. Ich habe Celeste selber noch nicht gespielt. Mir wurde es oft empfohlen, aber ich bin bei so, ich glaube, es zählt ja Metroidvania-mäßig oder so. Oder nee, ich weiß gar nicht, ob es Metroidvania ist, aber es ist so mit viel so Jump'n'Run und so Gedöns.
Ja, man
und
muss präzise springen. Das ist nicht gut.
Ja, ist vielleicht nicht so ganz 100% meins. Aber von den Darstellungen und Themen, wie du es beschreibst, finde ich, ist total gut. Und es ist total sinnvoll auch, dass dieser Schatten nicht als Feind irgendwie dargestellt wird. Weil Sorgen und Ängste, die man hat und Gedanken, die hat man ja auch nicht ohne Grund. So, ne? Das sind also im Grunde genommen, haben die einem in einer gewissen Phase des Lebens vielleicht auch geholfen, Schaden zu vermeiden. Oder das ist ja eigentlich das, wo quasi psychische Erkrankungen oft auch herkommen. Man hat sich irgendwelche Verhaltensweisen angewohnt, die irgendwann mal sinnvoll waren, aber in jetzt veränderten Kontext oder in dem Ausmaß eben nicht mehr. Und es geht auch zum Beispiel bei Angstbehandlung geht es nicht darum, dass man nie wieder Angst spürt oder dass die Angst weg ist, auch wenn viele Patienten irgendwie so mit dem Wunsch da kommen, sondern es geht darum, einen Umgang damit zu finden. Genauso wie du gesagt hast, Frieden damit zu schließen mit seinem Schatten-Ich und zu sagen, ja, das ist irgendwie Teil von mir und ich gebe dem einen gewissen Raum. Ich lasse ihn nicht mein Leben bestimmen, aber ich versuche ihn auch nicht komplett loszuwerden.
Ein anderes Spiel, über das wir vielleicht sprechen können, das eine ganz andere Art noch von psychischem Phänomen oder Erkrankung darstellt, ist The Last of Us. Weil The Last of Us basiert eigentlich auf Trauma und auch auf einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ne? PTSD kennt man ja aus dem Englischen, das wäre der deutsche Begriff dafür. Nämlich, dass Menschen, die ein sehr traumatisierendes Erlebnis erlebt haben, das ist gut formuliert, danach weiter, vereinfacht gesagt, daran kauen, dass man beispielsweise Flashbacks hat, dass man Albträume hat, dass man übermäßig nervös ist, super wachsam so in seinem normalen Leben, vielleicht auch deshalb gereizt und komplett emotional entkoppelt von dem, was um dich herum eigentlich vorgeht, weil es dich einfach belastet. Ne? Deswegen heißt es ja Belastungsstörung. Und in The Last of Us ist das ja der Grundpfeiler der ganzen Handlung um Joel, der Albträume hat, weil seine Tochter Sam gestorben ist, was man am Anfang des Spiels auch miterlebt. Und Ellie, auf die er aufpasst, erweckt dieses Trauma wieder neu in ihm, weil sie ihn an seine Tochter erinnert. Und es gibt eine Szene im Spiel, wo sie auch miteinander darüber reden oder zumindest versucht, Ellie mit ihm drüber zu reden. Aber Joel reagiert darauf halt mit Wut und Gereiztheit und sagt, du bist nicht meine Tochter, ich bin nicht dein Vater und das ist dünnes Eis, auf dem du gerade bewegst und ich will da nicht drüber reden. Und auch die Darstellung kann, glaube ich, dabei helfen, allein schon zu zeigen, dass so eine posttraumatische Belastungsstörung nicht nur etwas ist, was Soldaten in Kriegsgebieten passieren kann, natürlich auch, ja, wenn man es von dort mitbringt, sondern etwas, was einfach jeden Menschen betreffen kann, der ein traumatisches Erlebnis hatte. Auch eine wichtige Botschaft vielleicht, die man daraus mitnehmen kann. Also wieder auch zu dem zurück, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Ist halt nichts, was psychische Erkrankungen sind nichts, was irgendwie nur bestimmte Leute oder nur komische Leute betrifft und nur Leute, die irgendwie schwach sind oder seltsam, sondern einfach jeden von uns. Ich weiß nicht, Ray, hast du noch andere Spiele mitgebracht oder in deiner Erinnerung, wo du sagst, auch da fand ich die Darstellung von psychischen Erkrankungen sehr, sehr cool?
Also, was mir wirklich im Kopf geblieben ist und wo es eines der Spiele war, als ich es durchgespielt habe, ich habe ungelogen 10 Minuten da gesessen, einfach nur vor mich hingestarrt, weil mich das so, ich weiß nicht, war wie ich möchte sagen, wie so eine Schockstarre, aber ich musste es erstmal verarbeiten, war What Remains of Edith Finch.
Ah, ja.
Das ist quasi, also jetzt zu sagen, so ein Walking Simulator ist schon ein bisschen mehr, aber es geht quasi um einen titelgebenden Charakter, Edith, die halt, deren Familie in Anführungszeichen verflucht ist. Also Leute finden da sehr früh oft den Tod. Ja, es wirkt einfach, als wäre ein Fluch auf der Familie, weil alle Familienmitglieder auf seltsame Art und Weise sterben. Und Edith kehrt quasi in ihre Kindheitsheim zurück und möchte das so ein bisschen erkunden. Und wir gehen quasi so von Zimmer zu Zimmer sehen, wo die Leute gelebt haben, weil das alles wie so ein Schrein ist. Immer wenn jemand gestorben ist, wurde das Zimmer einfach so gelassen, wie es schon war. Egal wie alt die Person war, egal wie lange es her ist. Wir erkunden so in so Mini-Episoden, wie so Kurzgeschichten, ja, das Leben der Familie Finch. Und das Interessante ist, das Thema Mental Health wird halt nie direkt angesprochen, aber es wird halt sehr schnell deutlich, dass viele der Familienmitglieder einfach an verschiedenen Erkrankungen gelitten haben, wie Depressionen, Paranoia, Trauma, was wäre schon, Anxiety, paranoide Schizophrenie. Da waren ganz viele Sachen dabei und das waren halt, es sind alles unbehandelte Mental Health Probleme gewesen, die sich da so ein bisschen entschlüsseln. Und weil sich niemand aus dieser Familie damit, weil das erkannt hat, dass es halt tatsächlich einfach mentale Probleme sind, hieß es halt, das ist ein Fluch. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend, wie das quasi, wie das dargestellt wird und wie sich das einfach so nach und nach aufschlüsselt, einfach auf eine relativ subtile Art. Aber das Spiel ist unglaublich melancholisch. Also ich würde das jetzt auch niemandem empfehlen, dem oder der es vielleicht gerade nicht so gut geht. Aber es ist ein, finde ich, sehr, ja, sehr spannendes Spiel, wie das alles so aufgeschlüsselt wird und einfach nicht so, dass es halt nicht von Anfang an deutlich macht, worum es letztendlich geht, aber wo man das halt nach und nach einfach wirklich so herausfindet und eben auch, was passieren kann, wenn zum Beispiel, wenn man halt an mentalen Problemen leidet, aber die unbehandelt oder unentdeckt bleiben, wie lange Leute auch letztendlich darunter leiden können und es vielleicht gar nicht wissen, dass da eben was entweder in Anführungszeichen, ich möchte sagen, verkehrt mit ihnen ist, aber dass halt etwas anders ist als bei anderen Leuten. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich halt erwähnenswert finde. Und eins, das heißt Kind Words, das ist vielleicht weniger ein Spiel als eher eine spielerische Erfahrung, eine sehr, sehr interaktive Erfahrung, gibt's aktuell leider nur auf dem PC. Aber im Prinzip schreibt man da Briefe über eigene Probleme oder beantwortet die Briefe von anderen. Also wenn man da so reingeht, man kann entweder sagen, okay, ich tippe jetzt quasi anonym, das ist ganz wichtig, anonym. Ich tippe da jetzt einfach ein Problem, Gedanken, irgendwas, was mich beschäftigt, schicke das so quasi in die Weiten des Internets und dann reagieren Fremde halt drauf. Und man erfährt nie, wer da eigentlich geantwortet hat. Man erfährt auch nie, von wem man da irgendwie Briefe bekommen hat oder manchmal auch einfach nur kleine, nette Botschaften. Es ist so eine schöne Erfahrung. Diese Community ist so wholesome. Also man kriegt leider auch am Anfang die Warnung, ne, dass es halt auch so Leute gibt, die das vielleicht nicht so sehen oder einfach ausnutzen wollen. Bin ich persönlich jetzt noch nicht drüber gestolpert in einigen Stunden, die ich es gespielt habe. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn man sich entweder mal selbst wegen irgendwas Luft machen kann. Und da kann alles sein. Es kann sein, dass wirklich da Leute Nachrichten schreiben mit, dass sie einfach gerade in der depressiven Phase sind und vielleicht keinen Ausweg sehen. Und überlegen, einfach wirklich Selbstmord zu begehen. Wo ich sagen muss, das natürlich darf nicht die Lösung sein, dass man das in einem Videospiel fremden Leuten hinwirft und dann, ich möchte sagen, erwartet, dass man da, ne, Hilfe bekommt. Das ist schon was, wo man dann halt einfach letztendlich, ne, sich tatsächlich aktiv Hilfe suchen muss. So, über sowas kann man stolpern, aber auch wirklich über Sachen wie, meine Pflanze ist heute kaputt gegangen, das finde ich traurig. Also das ist so ein, wie gesagt, die ganz dunklen Sachen habe ich da bis jetzt weniger gesehen. Aber ich finde, das ist halt so ein, ich weiß nicht, die Community an für sich ist sehr holsam. Also wenn man da was hinschreibt, man kriegt sehr oft, sehr schnell eine Antwort darauf und von sehr netten Leuten, die einfach, ne, ja, auch so Tipps geben, aber auch aus der eigenen Perspektive was erzählen oder wenn man da halt auch drauf antwortet und einfach so, manchmal ist man ja selbst auch ein bisschen vielleicht blind für die eigene Situation und da kann es helfen, einfach mal so eine andere Perspektive zu haben. Aber was ich vor allem so schön finde, ist halt, weil man hat so eine schöne Lo-Fi-Musik, einfach sehr, sehr beruhigend und dann kommen immer so kleine Papierflieger, die durchs Bild durchfliegen und wenn man draufklickt, kriegt man ab und zu einfach mal ein schönes Zitat oder ein Witz, der dahin geschrieben wird oder, ne, einfach nur so, hey, denk mal dran, heute nochmal Wasser zu trinken. Wasser ist wichtig für dich. Das finde ich ist halt eine teilweise sehr schöne Erfahrung, auch eine sehr, sehr, ja, es ist eine anonyme Erfahrung. Alles, was man auch, man kann sich auch nie wirklich bedanken. Man kann anderen Leuten nur einen Sticker schicken, so einen digitalen. Aber es finde ich ist halt eine, ja, ich weiß nicht, ich kann nichts anderes sagen, außer es ist eine sehr schöne Erfahrung, was sehr erwähnenswert ist. Es ist jetzt kein Mental Health Spiel per se, aber da dreht sich halt viel einfach um dieses, entweder ich mache mein Problem in Luft oder ich versuche anderen Leuten zu helfen. Und das finde ich persönlich halt einfach, ist schön, dass Videospiele sowas mittlerweile auch bieten.
Ja, man redet miteinander. Ich glaube, das ist wichtig einfach, auch in Warzone oder so in sowas wie Sea of Thieves, ne, wenn du da auf dem Schiffchen über dieses wunderschöne Meer fährst und einfach miteinander redest, es hilft.
Also das ist gerade auch noch so ein Punkt. Sea of Thieves ist halt auch so ein Spiel, das ich halt persönlich halt auch letztes Jahr, als es mir sehr schlecht ging an bestimmten Zeiten, habe ich angefangen, Sea of Thieves zu spielen und einfach so dieses, ja, übers Meer zu segeln und einfach auch mit anderen Leuten, man muss ja viel kommunizieren und sich abstimmen, allein weil, ne, kann vielleicht mal jemand das Schiff reparieren, sonst sinken wir. Aber auch einfach so diese Welt genießen und ja, auch einfach keine große emotionale Anstrengung, außer man hat mal wieder Reaper auf dem Server. Sehr schönes Spiel, das ich da halt auch sehr empfehlen kann.
Ja, wie Urlaub eigentlich. Urlaub mit Meer und Piraten. Ja. Ja, wie wir ihn eigentlich alle haben wollen. Es gibt noch ein Spiel, bei dem ich nicht weiß ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Aber über das ich gerne ganz kurz reden würde oder wo mich auch Jolinas Meinung interessieren würde. Das ist, ich glaube, das gibt's auch nur für den PC. Das heißt Actual Sunlight. Actual Sunlight ist im RPG-Maker gebaut und zeigt dir, dass eigentlich das Leben, dass den Alltag eines einsamen Menschen, also wirklich von jemandem, der keine Freunde hat, vor sich hinvegetiert, sich in irgendwelchen Auswüchsen, Aggressionen gegenüber auch tatsächlich Randgruppen ergeht und solche, also so Vorurteile entwickelt und so die ganze Zeit halt nur gewissermaßen mit sich selbst spricht. Und das Spiel da lenkst du den halt so, RPG-Maker ist ja so typisch aus der Vogelperspektive, gehst mit dem dann einkaufen und räumst die Wohnung auf, aber es ist alles bedeutungslos und das Spiel kommuniziert dir das auch und es ist alles ausweglos, es ist alles schreckliche Routine. Und natürlich, wenn man das spielt, dann sieht man, diese Person braucht Hilfe. Aber der Kniff ist, sie bekommt sie nicht. Und das endet tatsächlich, ich glaube, oder endet es so? Ich weiß nicht, ob es das nur andeutet, aber es führt in den Suizid. Und ohne Entscheidungsmöglichkeit. Also du kannst das nicht verhindern, sondern es ist linear erzählt. Ist das gut?
Das klingt erstmal wie ein unglaublich deprimierendes Spiel.
Ja, ist es. Das ist
und es. Ich glaube, man muss sehr, sehr fit sein, um dieses Spiel, um diese Erfahrung irgendwie da gut mitzunehmen zu können, weil Leute, die vielleicht eh schon so ein bisschen irgendwie am Struggeln sind und die eh schon das Gefühl haben, oh, irgendwie fühlt sich alles sinnlos an und irgendwie ist es immer nur das Gleiche, die bestätigt das ja quasi noch mehr in diesem Gefühl, in dem Sinne, dass es ja auch gar keine Lösung gibt. Und es gibt keine Handlungsoption und du musst dich quasi, das ist so, wo draus hinausläuft, du musst dich quasi suizidieren. So, und das ist halt absolut kontraproduktiv, weil es gibt Möglichkeiten. Es gibt, also es gibt immer eine Alternative zum Suizid. Klar, vielleicht gibt es Dinge, die irgendwie nicht schön sind, die anstrengend sind, die blöd, also wo du sagst, boah, das ist ganz, ganz furchtbar, wenn ich das irgendwie alles schaffen muss und machen muss. Ja, aber es ist immer noch besser, als es gar nicht zu machen. So, und von daher finde ich das ein sehr fragwürdiges Spiel, wenn es quasi das als einzige Lösung oder als einzigen Endpunkt so darstellt, weil so ist es halt nicht. Und das gibt halt irgendwie, vermittelt ein falsches Bild von ja, Depression oder Erkrankung vielleicht auch.
Ja, also ich würde nämlich auch sagen, ich würde das niemandem empfehlen, der oder die selbst Probleme hat oder Gedanken hat in dem Bereich oder auch unter Depressionen leidet oder verschiedenem anderen, spielt es nicht. Also es ist ja auch nicht wirklich ein Spiel. Was es halt wirklich sehr eindringlich macht, ist diese Aufmerksamkeit zu wecken, wenn ihr jemanden kennt, der so ist, ne? Wie dieser Mann in diesem Spiel, so vereinsamt, so abgekoppelt, so in sich selbst die Ausweglosigkeit des eigenen Lebens hineinfressend, helft. Ja, also geht dahin, weil wenn keine Hilfe kommt, also nicht, dass ihr jetzt hingeht und die Person dann verprügelt, so funktioniert's nicht, also das geht nicht, aber um die Aufmerksamkeit zu wecken, ne? Weil wenn die Person keine Hilfe bekommt und in dem Fall nicht Hilfe von euch, sondern professionelle Hilfe und im Idealfall halt auch selbst sich zu professioneller Hilfe begibt, ne? Ist ja immer sinnvoller, wenn man aus eigenem Antrieb sowas macht, auch da hilft es nichts, jemanden zur Therapie zu prügeln und zu sagen, du gehst jetzt aber hin, aber einfach nur, um zu zeigen, wenn es so jemanden gibt, seid aufmerksam. Und weil sonst kann es halt sehr schlimme Folgen haben. Das wäre vielleicht so für mich dann ein bisschen die Begründung dafür, warum es so gemacht wurde. Ich glaube, es darf sich nicht an Leute richten, die selbst irgendwie eigene Probleme haben.
Das, was du gerade sagst, ist halt ein wichtiger Punkt, den man einmal hier sagen sollte. Und das ist auch was wir halt versuchen, in den Artikeln jetzt auf der GamePro diese Woche deutlich zu machen. Es gibt für mich zwei Arten von Spielen. Einmal wirklich die Spiele, die, also wenn wir über positive Effekte reden wollen und nicht über die schlimme Darstellung. Einmal wirklich Spiele, die helfen, Depression oder mentale Gesundheit zu verstehen. Da haben wir zum Beispiel auch eine extra Liste dazu gemacht. Da ist halt auch so ein Spiel wie Actual Sunlight drauf, weil es hilft, bestimmte Sachen zu verstehen. Aber es ist absolut nicht für Leute, wo man sagen würde, das hilft euch, wenn ihr in so einer Phase seid. Und das, finde ich, ist was man unterscheiden muss. Auch die Spiele, die einem helfen können, wenn man in einer depressiven Phase zum Beispiel ist, sind unfassbar unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Art von Person du redest. Also ich weiß es zum Beispiel auch, wir haben auch ein Interview mit jemandem, die leidet selbst an, eben auch an Depressionen unter anderem, und der helfen zum Beispiel Story-Spiele, wie Mass Effect. Ich kann das zum Beispiel nicht spielen, wenn ich in der depressiven Phase bin. Das sind die mit diesen Emotionen komme ich nicht da. Das Spiel ist für mich so eine emotionale Erfahrung, das ist das Letzte, was ich da spielen könnte. Ich gehe dann wirklich eher in die Richtung, dass ich dann halt einfach, ne, wie ich vorhin schon gemeint habe, Survival-Spiele spiele oder Shooter oder was auch immer. Ich weiß auch von Leuten, die sagen, sie spielen dann zum Beispiel viel Stardew Valley. Keine Ahnung, das kann so unterschiedlich sein, und das ist halt eine Frage, Frage, die letztendlich Betroffene nur für sich selbst beantworten können. Was hilft mir? Wo fühle ich mich besser? Oder halt auch sowas wie die Sims wird ja auch gerne mal genannt bei sowas. Also das ist halt eine super persönliche Sache. Und ich finde, man muss unterscheiden zwischen Spielen, die einem selbst helfen oder wo man sagen würde, die würde ich jemandem empfehlen vielleicht, wenn es ihm oder ihr gerade nicht so gut geht, und Spiele, die man Leuten empfehlen würde, die halt das Thema besser verstehen wollen. Und das ist halt was, wenn man auch Probleme hat, und Julia, du darfst gerne jederzeit mich unterbrechen, was das angeht, aber man muss es für sich schon evaluieren, was einem tatsächlich hilft und was vielleicht einfach auch negative Auswirkungen haben könnte, wenn es einem gerade nicht gut geht und was, wenn man das spielt. Also wenn es einem gerade nicht gut geht, würde ich halt nicht sagen, ey, spiel vielleicht jetzt nicht so ein melancholisches Spiel wie ein What Remains of Edith Finch oder ein Actual Sunlight, sondern guck vielleicht eher dir andere Spiele an, die dir da halt vielleicht eher, die vielleicht leichtherziger sind oder eben nicht so, ja, so dunkle Themen.
Ja, beackern. Ich glaube, was vielleicht auch so ein bisschen helfen kann zu verstehen, was vielleicht in dem Moment für eine Person gut sein kann, ist so ein bisschen, welches Bedürfnis ist gerade in meinem Leben nicht sonderlich gut befriedigt. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt diese psychischen Grundbedürfnisse nach Grave. Das ist einmal eben Bindung, also der Kontakt zu anderen Menschen oder Lebewesen. Das ist einmal Kontrolle und Orientierung. Das heißt so, ne, ich möchte irgendwie wissen, wo geht mein Leben hin, und ich habe irgendwie Einfluss auf den Weg, wie mein Leben irgendwie verfährt. Dann gibt's natürlich auch noch Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, ich möchte irgendwie Spaß haben, brauche irgendwie Aktivitäten, die mir Spaß machen. Und das vierte ist noch Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Das heißt, ich möchte irgendwie das Gefühl haben, ich bin etwas wert, möchte das Gefühl haben, ich bin gut, so wie ich bin, und ich bin richtig, so wie ich bin. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation man sich befindet, sind unterschiedliche Bedürfnisse davon frustriert. Also wenn ich zum Beispiel sagen, wenn ich das Gefühl habe, boah, irgendwie passieren so viele Dinge um mich herum, ich verstehe gar nicht mehr so richtig, was passiert, es ist irgendwie einfach gerade zu viel los, dann ist das Kontrollbedürfnis am ehesten irgendwie frustriert. Dann macht es Sinn, Dinge zu spielen, die mir Kontrolle geben. Sowas wie Stardew Valley, sowas wie vielleicht Faster Than Light, wo ich halt einfach organisieren kann, wo ich Strukturen habe, wo ich dieses Kontrollerleben wiederherstellen kann. Wenn ich irgendwie Erfahrungen im Leben gemacht habe, dass ich abgewertet wurde, dass ich irgendwie das Gefühl habe, boah, ich kann ja gar nichts, dann würde ich empfehlen, oder würde ich sagen, könnten vielleicht Spiele hilfreich sein, die mir das Gefühl geben, hey, ich kann was, ich schaffe was, ich kann was erreichen. Da würde ich so ein bisschen so einen Bogen drum machen um Competitive Games, auch weil das tendenziell eher so ein bisschen frustrierend ist. Mhm. Oder aber zum Beispiel, viele hatten das ja jetzt in der Corona-Pandemie, dass einfach das Bindungsbedürfnis frustriert ist, dass man sich irgendwie alleine fühlt, man hat irgendwie das Gefühl, man ist so ein bisschen, man ist nicht nur subjektiv isoliert, man ist objektiv einfach isoliert, dann macht es Sinn, Spiele zu spielen, die eben dieses Bindungsbedürfnis ja bedienen, mehr oder weniger. Ne? Wo man Multiplayer, wo man irgendwie in Interaktion mit anderen ist, oder auch können auch vorgestellte Bindungen oder Beziehungen sein, wo man irgendwie viel mit Charakteren interagiert und zu denen vielleicht irgendwie eine Beziehung aufbaut. Wichtig ist natürlich, es darf nicht immer nur die einzige Strategie sein. Das kann ein Kit sein, das kann eine Brücke sein, aber es sollte niemals irgendwie die einzige Strategie sein. Genau, und das Lust und Spaßbedürfnis, das ist bei Spielen quasi inhärent, mehr oder weniger.
Da schlägst du die Brücke zu meiner letzten Frage. Ne? Es darf nicht die einzige Herangehensweise sein, weil man könnte ja jetzt, wenn man das alles hört, auch sagen, okay, vielleicht leide ich selbst unter einer Angststörung, oder ich erkenne bei mir selbst so einen Zwang, oder ich erkenne bei mir selbst ein Trauma in meiner Vergangenheit, das mich vielleicht, ohne dass ich es merke oder realisiere, immer noch umtreibt und belastet. Aber Selbsttherapie mit Spielen ist dann nicht die Lösung. Also nicht sagen, okay, dann spiele ich halt Celeste, um besser mit meiner Angststörung umgehen zu lernen, sondern in dem Fall, oder glaubst du, es hilft, also es ist sinnvoll, sozusagen, okay, ich probiere es mit Selbsttherapie, oder ne, ist es halt dann doch nur ein Baustein und man sollte noch andere Sachen machen?
Also ich würde sagen, es ist am ehesten ein Baustein, wo man sich vielleicht dem Thema so ein bisschen irgendwie mit für sich selbst auch irgendwie annähern kann, auch mal einen anderen Blickwinkel drauf bekommt. Aber natürlich können diese Spiele irgendwie keine Therapie ersetzen. So, wenn man eine voll ausgeprägte Diagnose hat, so und weiß eigentlich, oh nee, bin gerade in einer mittleren oder schweren Depression, so. Ja, da wird, also ein Videospiel allein würde ich da nicht rausholen. So, not allein, es gibt halt einen Grund, warum du da bist, und dieses Videospiel wird diesen Grund nicht lösen oder diese Umstände, so, ne? Also ich meine, mit dem Grund meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie zu schlecht oder zu schwach bist oder sowas, sondern es sind ja quasi gewisse Erfahrungen, die deine Rolle spielen, gewisse Verhaltensmuster, die deine Rolle spielen, und die ändern sich halt nicht durch ein Videospiel. So, du kommst halt vielleicht auf andere Gedanken, du kommst vielleicht auf eine andere Sichtweise, das schon. Aber im Endeffekt zählt ja auch, oder was auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, das ins Verhalten umzusetzen. Und das, finde ich, können Videospiele noch nicht ganz so gut abbilden. Also beziehungsweise es ist halt eine andere Ebene. So, ob ich das jetzt in einem Videospiel mache, ist schon, also selbst wenn ich in einem Videospiel antidepressive Verhaltensweisen umsetze, viel auf Leute zugehe und so weiter, ist das schon ganz gut, aber ich muss es halt auch trotzdem irgendwie im echten Leben machen. Und das kann es halt nicht ersetzen.
Ja, in der Tat. Das Hauptanliegen unseres Podcasts und natürlich auch der Themenwoche auf GamePro.de besteht ja darin, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema psychische Erkrankungen und beispielsweise auch, wir haben es ein paar Mal schon angeschnitten, ganz kurz, für das Thema Persönlichkeitsstörungen, wo ich im GDC-Talk gehört hatte, dass 7-10% der Weltbevölkerung davon in irgendeiner Form betroffen sein sollen. Kannst du das noch vielleicht noch ein bisschen näher erklären, Julina?
Ja, also Persönlichkeitsstörungen sind halt etwas, wo man lange Zeit von angenommen hat, okay, das ist was, da wird man irgendwie, da ist man so reingewachsen, das ist irgendwie ganz fest, und es gibt halt diese verschiedenen Arten, wie man irgendwie drauf ist, dann gibt's irgendwie die Narzissten, dann gibt's irgendwie so dependente Persönlichkeiten, die sich immer ganz abhängig machen von Beziehungen. Da gibt's zig weitere Kategorien. Die werden jetzt tatsächlich, oder in der neuesten Zeit wird das so ein bisschen überdacht und auch überarbeitet. Es kommt ja jetzt bald auch das neue, also das ICD-11 raus, also dieses neue Klassifikationssystem für Erkrankungen insgesamt, aber eben auch für die psychischen Erkrankungen, nachdem auch quasi in Deutschland im Kassensystem abgerechnet wird. Da werden die Diagnosen nach quasi verteilt. Und da wird das so ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise es wird ein bisschen überarbeitet. Es gibt andere Kategorien da. Grundsätzlich muss ich aber aus der Erfahrung auch sagen, eher, es sind meistens eher Akzentuierungen. Also man spricht heutzutage auch häufiger eher so von Persönlichkeitsakzentuierungen als direkt von einer Störung. Das heißt, Persönlichkeiten gehen in eine gewisse Richtung, dass sie zum Beispiel so sind, dass sie andere eher abwerten. Dann ist es eher so eine leicht narzisstische oder auch selbstbewusste Akzentuierung, sage ich jetzt mal. Man hat da so ein bisschen so vorsichtigere Terminologie gefunden, um eben diese Stigmatisierung auch herunterzubrechen, um aber auch quasi in der Arbeit mit den Patienten und Klienten einfach einen wertschätzenderen Umgang zu finden. Also es ist ja auch was dran, so, ne? Man ist ja einfach, es hat ja auch Vorteile, so wie man ist. Und grundsätzlich ist es aber so, dass diese Dinge auch veränderbar sind. Früher hat man das eher angenommen, das geht nicht so, das ist fest, aber heutzutage weiß man auch, dass man zum Beispiel so Erkrankungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörung, die eine wahrscheinlich relativ der häufigsten vergebenen Diagnosen ist in diesem Bereich, auch die ist behandelbar.
Mhm. Kannst du vielleicht noch erklären, wie die sich äußert, weil das ein Begriff ist, den man oft hört, von dem ich aber bisher jetzt, also auch bis zur Recherche für diesen Podcast, überhaupt nicht wusste, was das eigentlich ist, Borderline.
Ja, das ist so ein bisschen gemein, weil es von außen immer sehr so wahrgenommen wird, oh, das sind diese Leute, die suchen immer Aufmerksamkeit, die machen immer so ein Drama und verletzen sich irgendwie selbst und so. Und das ist ganz, ganz fies, dieses Stigma von außen, weil die Personen an sich, die können da erstmal nichts für. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht irgendwie Life is Strange True Colors gespielt hat, aber Alex Chen zum Beispiel, die ist ja auch, die spürt diese Emotionen, die anderen Personen haben, kann sie ja nachvollziehen und nachfühlen tatsächlich. Und es ist immer so ganz intensiv, das überwältigt sie total. Und das ist im Prinzip auch das, was bei Borderline-Störungen vor sich geht, ist, dass eben die Emotionen so stark sind, dass sie gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, selbst kleine Ereignisse lösen im Gehirn so eine ganz starke emotionale Reaktion aus, wodurch sie dann halt stark leiden, beziehungsweise gar nicht mehr wissen, wie kriege ich das überhaupt reguliert, und dann zu so eher dysfunktionalen Mitteln greifen, wie Selbstverletzungen oder ja, welches anderes ungünstiges Verhalten, sage ich jetzt mal. Und das ist im Prinzip so ein bisschen der Kern. Und wenn man das einmal verstanden hat, hey, die Person, die macht nicht so ein Drama Und das ist eigentlich nur halb so wild aus meiner Perspektive, sondern die fühlt das wirklich so intensiv, dass sie gar nicht mehr anders weiß, wie sie das irgendwie runterbekommt. Dann fällt es viel leichter, da auch irgendwie mit zu sympathisieren und auch Verständnis aufzubauen.
Ja, und das ist ja auch dann der Kern, falls man das als Spielecharakter beispielsweise darstellen möchte, es nicht zu nutzen, einfach für Storytelling oder Drama in dem Fall, weil man irgendeine Person braucht, die halt in dem Moment dramatisch ist für die Handlung, die man erzählen möchte, sondern es empathisch zu tun und auch ein ganz wichtiger Tipp natürlich an Menschen, die Spiele entwickeln, mit Betroffenen selbst zu reden, damit man das respektvoll und auch korrekt und empathisch darstellen kann und es nicht nur so platt nutzt irgendwie als Storytelling-Device. Und das gilt auch für alle psychischen Erkrankungen. Also auch sämtliche Entwicklerinnen und Entwickler, die inzwischen über dieses Thema sprechen und es bewusst für ihre Spiele nutzen, insbesondere natürlich auch das Team hinter Hellblade, sagen, sprecht mit medizinischem Fachpersonal und sprecht mit Betroffenen. Natürlich äußert sich jede Krankheit vielleicht für jeden einzelnen Menschen unterschiedlich und jedes einzelne psychische Phänomen. Aber nur so schafft ihr es dann, das auch so in euren Spielen abzubilden, dass es dem Ganzen gerecht wird und halt nicht nur irgendwie so eine platte Nummer ist, die ihr euch zurechtlegt für eure Story. In diesem Sinne, das war unser Podcast zum Thema Mental Health. Wenn ihr noch mehr darüber wissen möchtet, und ich weiß, dass ihr es wollt, dann schaut euch die Artikel an zur Themenwoche auf GamePro.de. Alles, was ich bisher lesen konnte daraus, war super spannend und hat auch mir wieder neue Perspektiven eröffnet. Auch einiges davon haben wir jetzt im Podcast besprochen, aus denen man dann wieder lernen kann, dass einfach psychische Erkrankungen nichts sind, vor denen man Berührungsängste haben muss. Oder dass man irgendwie aussperren muss als Tabuthema, sondern etwas, über das man ganz normal reden kann und das man auch in Spielen darstellen kann. Vielen Dank, Ray. Vielen Dank, Jolina, für diesen tollen Talk. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Ciao.
Ciao.